Ja, komm, Heiliger Geist, und mach uns hörfähig und sprechfähig. Lass uns mehr hören, als was menschliche Worte ausdrücken. Lass uns durchhören können. Lass uns die Sprache Gottes verstehen lernen. Sei du jetzt wirklich wieder der, der spricht und hört und der im Hörenden das Verstehen schenkt. Darum bitten wir dich. Amen. Amen. Unser, na, sag mal, Thema, besser gesagt, die Geheimnisse, die wir in diesen Tagen betrachten. Es geht ja um Wirklichkeiten, die weit über unseren rein natürlich menschlichen Bereich des Wahrnehmens mit den Sinnen hinausgeht. Es geht um ein durch das Wort hindurchhören. Wir können alles nur mit menschlichen Worten ausdrücken. Aber menschliche Worte kommen aus unserer Erfahrung. Und unsere Erfahrung als Menschen ist total begrenzt. Jeder meint mit jedem Wort was anders. Schon allein, wenn Sie nur Vater sagen, hat jeder eine andere Vorstellung, entsprechend seinem Vaterbild. Nicht nur, wenn wir das auf Gott anwenden, kommt da eine schreckliche Sache raus. Wenn ich nicht durch das Wort hindurch höre, was meint Gott, wenn er sich Vater nennt? Was meint er damit? Er ist was ganz anderes wie mein Vater. Nicht? Und so gibt es viele Worte, alle Worte, mit denen wir uns ja ausdrücken und ausdrücken müssen, engen das Unbegreifliche total ein. Und wenn Sie nur aufs Wort hören, verstehen Sie gar nichts. Sie müssen hindurchhören, auch beim Wort Gottes. Sie müssen durchhören, Herr, was meinst du? Da brauche ich den Heiligen Geist, das ist kein frommes Zeug. Ich brauche ihn, der mir ein Ahnen gibt. Es geht in diesen Tagen mehr um ein Ahnen als um ein Verstehen. Verstehen heißt, alles klar, durchschaubar, ich kann es definieren, ich kann es einem anderen erzählen. Dann ist es nicht größer als wir selber. Aber wir sind berufen zum Christsein. Berufen zum Christsein. Was ist das? Was ist dieses unwahrscheinliche Wort? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm. Und es hat ein Ziel, auf das ihr die Großtaten Gottes verkündet. Was ist in Taufe und Firmung geschehen? Wenn Sie sich als Palutiner von der Gründung her, ist mir diese Frage so wichtig. Dem Paluti ging es um die Berufung eines jeden Einzelnen. Also nicht einfach bloß um Laienapostolat. Das ist Einzeit. Nein, das Apostolat aller. Wir alle sind die Kirche und wir alle haben einen Dienst an der Evangelisierung der Welt. Und die Frage so, warum drängen so viele, sag's mal so, dauernd in den Altarraum? Was wollen denn die im Altarraum tun? Warum wollen sie in den Altarraum? Zu verstehen. Sie wollen alle Priester werden. Wir haben nichts dagegen, können sie ruhig werden, wenn sie es wollen. Warum? Weil sie das, was sie sind, gar nicht kennen. Und wenn sie wüssten, was Priester sein wäre, dann würde kein Mensch danach drängen. Da sind wir selber manchmal schuldig, wir Priester. Das ist ein Dienst am Volke Gottes, an diesem auserwählten Geschlecht, an dieser diesem heiligen Stamm, durch den die Welt evangelisiert werden soll. Wir sollen ihnen die Füße waschen. Wenn wir Priester und Bischöfe ein Leben lang dem Leib Christi die Füße gewaschen hätten, würde kein Mensch von euch nach dem Priestertum streben. Aber da wir auch geherrscht haben, wollen halt alle herrschen. Oder stimmt's nicht? Hätten wir unsere Berufungen gelebt, gäbe es überhaupt kein Konkurrenzdenken, sondern nur ein Staunen vor der Berufung des anderen, ein Freuen. Wir kennen sie nicht, das ist meine Überzeugung. Meine Erfahrung. weil sie einfach so tief ist, dass man es nicht ins Wort bringt. Und heute versucht man in der Theologie, alles so auszudrücken, dass jeder kapiert. Wenn wir alles kapieren über Gott, dann haben wir Gott verloren. Denn dann wissen wir überhaupt nichts mehr von ihm. Dann ist er nicht größer wie mein Hirn. Und so einem Gott werde ich mein Leben nicht anvertrauen. Verstehen Sie richtig? Und wenn wir, wie der erste Kirche, wie Paulus schreibt, wie Petrus schreibt, Apostelgeschichte, alles, nicht? Da wird es ja so deutlich überall klar. Aber es ist uns abhanden gekommen. Die Größe der Berufung, die Größe, was ist in Taufe und Firmung überhaupt passiert? Wozu bin ich berufen? Was heißt denn das Berufen zum Christsein? Was heißt denn Teilnehmen am königlichen, am prophetischen, am priesterlichen Amt Christi? Was heißt denn das alles? Sind das fromme Sprüche? Sind das schöne Namen? Was ist die Realität von all dem? Ich möchte heute Morgen jetzt zuerst über das erste Wort sprechen, nämlich berufen. Jeder von Ihnen ist berufen. Was heißt denn das? Wir sprechen so schnell von Berufung. Und was ist das? Zuerst einmal die Dimensionen der Berufung. Hören Sie alles auf dem Hintergrund Ihres Lebens. Ihres Lebens. Es gibt zuerst einmal eine Basisberufung. Das ist die Berufung zum Menschsein. Genesis 1,26. Lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis. Und es heißt dann einmal ganz klar, nicht? Nämlich, der Mensch ist die größte Ikone Gottes. Es war sehr gut. Eins mit Stern. Der Mensch ist eins mit Stern. Was heißt das? Und das gilt für jeden Menschen. Das hat jetzt noch nichts zu tun mit Christen. Das gilt für jeden Menschen, die Basisberufung. Jeder ist berufen zum Menschsein und ist damit Bild und Gleichnis Gottes. Was verstehen Sie darunter? Hören Sie mal in sich hinein. Was verstehen Sie? Wenn Sie es jetzt sagen müssten, jemand, was das ist, was würden Sie denn sagen? Überlegen Sie mal. Einfach nur für sich. Der Mensch ist Bild und Gleichnis Gottes. Was verstehen Sie darunter? Das hören Sie doch Ihr Leben lang schon. Haben Sie noch nie nachgedacht darüber? Über so ein großes Wort. Und jeder Mensch, auch Ihr Feind, auch das, was wir Heiden nennen, jeder Mensch ist Bild und Gleichnis Gottes. Vincent Spallotti baut darauf sein ganzes Apostolat auf. Wir sind Bild und Gleichnis des Vaters. Wir sind Bild und Gleichnis des Sohnes. Wir sind Bild und Gleichnis des Heiligen Geistes, sagt er. Und wer ist dieser Gott, dessen Bild und Gleichnis wir sind? Er ist zum Beispiel ewig. Wenn wir Bild und Gleichnis Gottes sind, dann sind das Wirklichkeiten, die wir erfahren können in uns. Das ist kein frommes Zeug. Das sind Wirklichkeiten, die jeder Mensch in sich erfahren kann. Jeder sehnt sich nach Ewigkeit. Kein Viech, also kein Tier, sehnt sich nach Ewigkeit. Es ist zufrieden mit seinem Leben. Der Mensch aber ist nicht zufrieden mit seinem Leben. Er sehnt sich nach dem, was über sein Leben hinausgeht. Er sehnt sich nach dem Ewigen. Im Menschen ist eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Und wenn manche sagen, oh, wenn ich sterbe, bin ich aus. Ich glaube es denen nicht, ich sage es ihnen ganz ehrlich. Wenn die grundehrlich in sich hineinhören und sie haben die Möglichkeit, ewig zu leben, würden sie bestimmt sagen, ja, das will ich. Verstehen Sie? Das ist, da merken Sie, wir sind wirklich Bild und Gleichnis Gottes. Wir haben diese Eigenschaften Gottes in uns und wir spüren sie. Wenn Sie, was wir im Glauben sagen, ist erfahrbar, ist keine Theorie, grundsätzlich. Aber ich muss mich darauf einlassen, um es zu erfahren. Wir denken es ja immer nur aus. Wir tun es ja oft nicht. Und deshalb erfahren wir es nicht. Jesus sagt ja, wer die Wahrheit tut, kommt ans Licht. Wer sie tut, nicht wer sie ausdenkt. Ja. Oder denken Sie, Gott ist unendlich. Gleichnis Gottes sind wir, Bild Gottes. Unendlich. Sind Sie mit was Endlichem zufrieden? Doch im Krieg haben wir ein Fahrrad gehabt und mein Paradies auf Erden. Was Größeres kannst du dir nicht mehr wünschen. Auf einmal hat das Fahrrad eine Motorle gebraucht, nicht? Auf einmal hat das Fahrrad vier Räder gebraucht. Verstehen Sie? Es hat sich alles gesteigert und steigert sich. Gucken Sie doch mal in Ihr Leben. Sind Sie mit etwas, was Sie haben, zufrieden? Braucht nichts mehr. Oder ist nicht in Ihnen immer wieder der Drang, oh, da gibt es so schöne Schuhe, ich bräuchte zwar keine, aber ah, die täte aber so gut passen. Verstehen Sie? Oder? Können Sie? Merken Sie, wir haben dieses Wesen Gottes in uns, wir haben dieses Gleichnis Gottes in uns, des Unendlichen. Wir sind nicht zufrieden mit etwas Begrenztem, obwohl wir selber begrenzte Wesen sind. Merken Sie doch, in uns ist etwas, was über unsere Natur hinausgeht. Steht's? Was über unsere Natur hinausgeht. Das Ewige geht über unsere menschliche, sterbliche Natur hinaus. Das Unendliche geht über unsere endliche Natur hinaus. Merken Sie es nicht? Ist Ihnen das jetzt bewusst? Wir sind Bild und Gleichnis Gottes. Jeder Mensch. Jeder Mensch. Und das ist unsere Ehrfurcht vor jedem Menschen. Ob er Christus kennengelernt hat, ob er den lebendigen, wahren Gott kennengelernt hat oder nicht. Er ist Bild und Gleichnis Gottes. Und er hat diese Eigenschaften Gottes in sich. Das müssen Sie mal überlegen. Wir sind begrenzte Wesen. Wir sind endliche Wesen und haben das Gegenteil an Sehnsucht in uns, als Anlage in uns, oder? Sie nicht? Guck gut so. Oder wollen Sie heute noch sterben? Nicht aus. Ja, lass uns da bewusst werden. Das ist die Grundberufung, die Basisberufung zum Menschsein. Unsere Berufung ist Menschwerdung, wie Gott Mensch geworden ist. Wissen Sie, die große Gefahr ist, der Mensch ist das Größte, das Höchste, ist die Krone der Schöpfung. Aber das Größte, wenn es verdorben ist, wird das Übelste. Das lateinische Wort ist optima corrupta pessima. Das Höchste, wenn es verdorben wird, ist das Übelste. Darum sagt ein Philosoph, der Mensch gebraucht seinen Verstand, um tierischer als ein Tier zu sein. Erleben wir doch in unseren Tagen, in unserer kurzen Vergangenheit. Überall schauen Sie in die Welt hinein. Um tierischer als ein Tier zu sein. So bestial geht kein Tier mit einem Menschen um, wie der Mensch mit Menschen umgeht. Das Höchste, wenn es verdorben ist, wird das Übelste. Das muss man einmal ganz klar sehen. Und deshalb immer wieder dieses Übersteigen vom Übermenschen, denken Sie an Nietzsche, dieser Übermensch, der dann in Hitler eigentlich dann endlich geboren war, wie diese Richtung es meinte. Ja. Denn damals hat, ich sage es den Namen nicht, sehr bekannter Philosoph, der hat alle Universitäten in Deutschland unter sich gehabt, da war der Chef von allen, der hat dem Hitler, als der angetreten ist, hat er ihm alle Universitäten zu Füßen gelegt, er ist jetzt dieser Übermensch. Ja. Das ist nicht das Menschenbild, das Gott geschaffen hat. Nicht? Nietzsche hat es ja sehr deutlich ausgedrückt und er ist immer noch lebendig. Wenn es einen Gott gäbe, ich ertrüge es nicht, wenn ich es nicht wäre. Das ist das, was im Menschen drin ist. Das ist das, was in uns allen drin ist. Wenn Sie das sein wollen wie Gott, ist viel leichter als das Menschwerden. Oder? Der Mensch soll gottähnlich werden. Diese Gottebenbildlichkeit soll in ihm wachsen. Und dann durch die Erlösung natürlich soll es zur letzten Vollendung kommen. Aber schon in jedem Menschen. Das ist, was uns mal bewusst ist. Kein Mensch ist irgendein Zufallstreffer. Sondern jeder ist von Ewigkeit gewollt und nach Gottes Ebenbild geschaffen. So sollten wir jeden Menschen sehen. Jeden. Egal welche Religion. Das ist das Erste. Dann werden wir die entsprechende Ehrfurcht haben. Schauen Sie, wenn schon allein diese Wahrheit durchdringen würde in der Menschheit, wie schön wäre es dann, miteinander zu leben. Bei aller Verschiedenheit. Wenn jeder dieses Geheimnis im anderen sehen könnte. Die zweite Berufung, die nächste eigentlich, das ist dann die Berufung zum Christsein, über die wir in diesen Tagen sprechen wollen, was das ist. Und da vielleicht einfach nur mal sich gleich von Anfang an bewusst werden, ich bin nicht zufällig Christ. Weil ich immer wieder das Wort höre, ja, meine Eltern waren katholisch und bin es halt automatisch auch geworden. Sie könnten genauso in Afrika sein. Da wäre bloß, wenn es keinen Spiegel täte, wenn sie nicht einmal merken, dass sie andere Hautfarbe hätten. Warum kann meine Seele nicht in einem afrikanischen Körper sein? Oder in einem asiatischen? Warum denn nicht? Wieso denn nicht? Was ist da für ein Unterschied? Von meiner Seele her, verstehen Sie? Sie muss uns mal bewusst werden, ich sage es ein bisschen komisch, aber dass es nur bewusst wird, ich bin nicht zufällig in diese Familie geboren. Es ist eine Berufung. Die Berufung zum Christsein ist eine Berufung. Ich sage immer, aus Milliarden für Milliarden. Ich bin nicht Christ geworden für mich privat. Durch mich sollen alle anderen, die Christus nicht kennen, lernen, gerettet werden. Alle anderen, die Christus nicht kennen, gerettet werden. Sie haben richtig gehört. Ja? Seine Berufung. Aber darüber sprechen wir noch. Das soll uns ja diese Tage beschäftigen. Und dann, was dazugehört, eines Drittes, ist die Berufung zum Jüngersein. Jesus sagt ja, geht, tauft und mache zu Jüngern. Das sind zwei Barstiefel. Wissen Sie, wir haben noch relativ viele Getaufte in Deutschland. Wenn es auch schon über 20 Millionen Ungetaufte gibt oder noch mehr. Aber trotzdem haben wir noch viele Getaufte. Aber eben, das ist das große Manko, kaum Jünger. Die Berufung zur Jüngerschaft wurde kaum angenommen. Man ist getauft und lebt halt so als Christ mehr oder weniger, dass man der Hölle vorbeikommt, wenn es so einigermaßen geht. Ja? Aber Berufung zum Jüngersein heißt, um das geht es nämlich, die Taufe anzunehmen. Den Taufbund zu schließen. Und das heißt, im Bund sterben zwei füreinander. Gott ist für mich gestorben am Kreuz in Christus und hat im Blut des Kreuzes den Bund mit mir angeboten, geschlossen. Aber der ist erst tragend, weil der Bund zweiseitig ist. Wenn auch ich im Blute mich Christus hingegeben habe. Blut ist das Zeichen der radikalen Hingabe und Weggabe. Und deshalb totale Hingabe, das entscheidendste und wichtigste im Leben des Christen. Und jetzt überlegen Sie mal, wäre in Ihrer Gemeinde oder Sie selber schon dieses sich Gott total hingegeben haben. Herr, ich übergebe dir mich total mit Kuttel und Darm, Leib und Seele, Fleisch und Blut, alles, was ich habe. Und dann haben wir Angst, was macht er mit mir? Da dreht mich durch der Wolf, das mache ich nicht mit. Stellen Sie, wenn wir ein Gottesbild haben, das unmöglich ist, darum habe ich gestern Abend über Gott gesprochen. Wer ist dieser Gott, der mich in diesen Tagen begegnet und der mich zu so großem auserwählt hat? Nicht? Wenn Sie Angst haben bei der Hingabe an Gott, dann fehlt es an Ihrem Gottesbild. Was haben Sie für eine Gottesvorstellung? Das stimmt ja hinten und vorne nicht, das ist ja rein heidnisch. Ein Gott, der sich an mir rächt, ein Gott, der mich da gnetet, ein Gott, der weiß, was mit mir macht. In Wirklichkeit will er, dass ich ganz ihm gehöre, damit er durch mich sein Heil in die Welt geben kann. Durch alles, was ich tue und denke und rede. Durch alles, was mit ihm in Verbindung ist. Also Berufung zum Jüngersein. Das ist also eine Voraussetzung, dass dann diese Berufung zum Christsein durchkommt. Und zwar, Jünger sein eben, können Sie ausdrücken, wie ich es bei der Thematik auch gesagt habe, Kind des Vaters sein. Das sagen wir so leicht. Was heißt denn das? Wann ist denn das geschehen? Wie ist das geschehen? Ich bin geliebt, ich bin erlöst, ich bin geheiligt. Ja? Nicht? Man könnte vielleicht ganz kurz geschwind sagen, gerade die Berufung zum Christsein, zum Jünger sein. Was ist in der Taufe geschehen? Ganz kurz. eine Enteignung, wenn ich es annehme. Nämlich, ich gehöre nicht mehr mir. Der Spund. Zweitens, eine Übereignung. Ich gehöre dir. Und drittens, eine Aneignung. Du, Gott, gehörst mir. Du, Jesus. Ja? Enteignung, Übereignung, Aneignung. Könnte man so ganz kurz sagen. Das wäre Jüngerschaft. Die Mutter Teresa definierte Berufung so: Berufung ist, in Gott sich zu verlieren. Dann gibt es weiter, innerhalb dieser Berufung zum Christsein, zum Jüngersein, gibt es die Berufung zum konkreten Stand. Also christliche Ehelosigkeit. Christliche Ehe, die diesen Bund Christi mit seiner Kirche darstellt, sichtbar macht, wo man sehen kann, wie Christus seine Kirche liebt und wie die Kirche Christus liebt. Das zeigen uns Ehepaare, die eine christliche Ehe führen. Wenn ich wissen will, wie Christus die Kirche liebt, dann schaue ich mir einen Mann an, der verheiratet ist. Und beobachte ihn einmal ein paar Tage bei ihm zu Hause und wo auch immer, wenn er es zulässt. Und wenn ich wissen will, wie die Kirche mit Christus umgeht, dann schaue ich mir eine verheiratete Frau an und beobachte sie, wie sie mit ihrem Mann umgeht. So konkret ist das. Und christliche Ehelosigkeit ist die Ehelosigkeit allein um der Liebe zu Jesus Christus willen. Und wenn ich also wissen will, was man im Himmel für ein Gesicht macht, dann schaue ich mir einen Ordenschristen an. Wenn ich wissen will, wie glücklich man im Himmel ist, dann schaue ich mir einen Ordenschristen an. Einen Menschen, Frau, Mann, der ehelos lebt um Jesu Christi willen. Das ist die Tatsache. Das ist Berufung zum konkreten Stand. Und da merken Sie, wie alle unsere Berufungen selbst, weil schon die ersten Berufungen nur noch oberflächlich sind, auch diese Berufungen oft nur noch von der Oberfläche her gesehen werden. Wieso soll der ehelos leben? Wieso kann der nicht heiraten? Gar kein Sensus mehr. Oder Ehe, da gehen wir um damit. Oh, wieso, heute ist das anders, heute machen wir das so. Verstehen Sie? Aber schauen Sie mal. Es fehlt schon an der Erkenntnis, was ist Berufung zum Menschsein? Was ist Berufung zum Christsein? Was ist Berufung zum Jüngersein? Das fehlt schon alles. Da ist ja kaum mehr ein Wissen da oder überhaupt eine Erfahrung. Und dann kann man auch eigentlich nicht mehr erwarten, dass die Menschen dann noch ihre ganz persönliche Berufung hochschätzen, verstehen. Ja. Und dann gibt es noch innerhalb meines konkreten Standes, christliche Ehe, christliche Ehelosigkeit, gibt es die Berufung in dem Stand und in dem Dienst. Das heißt, jeden Morgen ergeht ein neuer Ruf Gottes an mich. In meinem Menschsein, meinem Christsein, meinem Jüngersein, in meinem Stand, in meinem Dienst. Ganz klar, in allen Bereichen. Jeder Tag wird in diesen Bereichen eine Möglichkeit sein, wo Gott mich anruft, wie ich heute diese Berufung leben soll. Die wird mir von außen gezeigt. Durch die Umstände, Situationen, alles, was auf mich zukommt. Deshalb sagt der Herr zur heiligen Gertrud von Helfta, die ihn gefragt hat: Herr, was ist dir das Liebste? Dann hat er gesagt, das Liebste ist, wenn du Ja sagst zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Denn das ist die Form, wie Gott dich anruft und von dir was will. Und also auch diesen Ruf im Alltag, in meiner Berufung zum Menschsein, zum Christsein, zum in Ehe oder Ehelosigkeit und so weiter. Das sind immer dann die Konkretisierung meiner Berufung ist heute. Die Konkretisierung meiner Berufung ist heute. So wie ich es heute erlebe. Also ich frage, Herr, was bedeutet das? Darum muss ich von meiner Berufung her immer wieder den Tag abtasten. Hat das mit meiner Berufung was zu tun? Geht das in die Richtung meiner Berufung oder nicht? Und so können Sie auch Ihr Gewissenserforschen vor der Beichte machen, von Ihrer Berufung her. Hat mein Denken, Reden, Tun, mein Leben mit Gott, mit den Mitmenschen, mit mir selber, hat das mit meiner Berufung zu tun? Oder war es dagegen? Das wären jetzt einfach mal ein paar Dimensionen der Berufung, die verschiedene Art der Berufung. Und jetzt 7 Begriffe. Was sind denn Berufene? Wie könnte man das beschreiben? Berufene sind erstens beim Namen Angerufene. Also Sie spüren, hier geht es um etwas ganz Persönliches, nicht um irgendetwas Allgemeines. Es ist etwas total Individuelles. Da ist eine Person, die eine andere Person anruft, und zwar beim Namen ruft. Ich will dich. Berufene sind Angerufene. Zweitens, sie sind Herausgerufene, und zwar aus der Masse. Nicht die Masse wird berufen, sondern der Einzelne wird aus der Masse berufen. Einzeln, individuell. Also sich einmal heute Morgen bewusst werden, heute Mittag, dass das eine ganz persönliche Sache zwischen Gott und mir ist und die ganz anders ist als beim anderen. Die gibt es nur einmal. Dieser Anruf, dieses Herausgerufensein aus dem Ganzen ist etwas Individuelles, Einmaliges und ist nicht zu vergleichen mit der Berufung eines anderen. Ganz persönlich. Es ist, man kann schon sagen, diese Berufung ist eine Art Isolierung. Eine Art Isolierung. Er ruft die Jünger, das kennen Sie ja, die waren beim Netze machen und beim Fischen, er ruft die Jünger vom Arbeitsplatz weg. Er ruft sie aus ihrem Lebensbereich weg. Das ist gleichsam wie eine Art Isolierung, ja, also jetzt richtig verstanden. Und deshalb wird man auch solche Formen der Isolierung immer wieder spüren, wenn man seiner Berufung nachgeht. Denn man wird vielfach, gerade auch heute, vielleicht, wie es früher immer war, aber heute ist es sehr auffallend, man wird oft in seiner Berufung nicht verstanden. Sollen Sie Ihr Menschsein ernst nehmen, als Bild und Gleichnis Gottes, wenn Sie Ihr Christsein, was Sie sind, ernst nehmen und das Leben. Oder nehmen Sie mal christliche Ehe und christliche Ehelosigkeit. Heute will man ja alles auf eine Ebene stellen, alles ist gleichwertig. Sie kennen das, das wird uns vom Staat sogar aufgezwungen. Aufgezwungen. Das merken Sie doch, da ist gar kein Sensus mehr da. Und da merken Sie, wenn Sie christliche Ehe heute leben, dann fallen Sie auf. Ich weiß noch, ein mir sehr gut Bekannter, weil wir miteinander aufgewachsen sind, der aber in der Politik ziemlich weit nach oben geschwommen ist, als der, ich glaube, du hattest 25-jährig erst gehabt, inzwischen hat er das 50-jährig Ehejubiläum. Dann haben wir in Zeitungen lesen können, der Herr sowieso, nicht so und so lang verheiratet, immer noch mit der ersten Frau. So ironisch. Verstehen Sie? Das ist ein Wahnsinn, obwohl es die Sehnsucht aller Menschen ist. Wie man bei Umfragen entdeckt, bei Umfragen. Was sie dann tun, ist was oft anderes. Ja. Sehen Sie, da merken Sie schon, Berufung ist ein Herausgerufensein aus der Masse und ist oft eine Art Isolierung. Nicht? Aber die Menschen sehnen sich nach so etwas. Wenn sie sowas erleben, wenn sie provozieren, dann ist es, ich bin überzeugt, hauptsächlich Neid. Weil sie in einer solchen christlichen Ehe etwas erleben, was sie gerne hätten und nicht haben. Bin ich fest überzeugt. Da ist viel Neid dahinter. Dann provoziert man. Und Sie werden auch merken, wenn Menschen, das haben wir so viel erzählt, wenn gerade oft junge Paare irgendwo gleich Schwierigkeiten kriegen, gehen sie oft zu so älteren Paaren in ihrer Nähe, die sie kennen, und sagen, du, wie habt ihr denn ihr gemacht? Ihr seid, jetzt habt ihr das 40-Jährige oder weiß ich was, oder 25-Jährige und guckt immer nur so verliebt rein. Wie habt ihr das gemacht? Mir streitet das schon die ganze Zeit, ja? Damit die anderen spüren das. Und das ist so eine, wie, merken Sie, die Berufung ist die Quelle der Evangelisation. Wenn wir Ordensleute oder halt alle, die bewusst christliche Ehelosigkeit leben, wenn wir wirklich die Liebe aus zum Herrn leben würden, dann hätte man kein Problem mit Nachwuchs. Das würde ziehen. Aber wir vermischen ja auch heute so vieles. Das ist ja immer unser eigenes Leiden. Das ist so vieles wieder mit der Welt. Nicht? Na, lieber wieder alle möglichen Götzen, bis man es wieder merkt, nicht? Bis man wieder sich bekehrt zum Herrn, seinem Gott. Und bei christlicher Ehe genauso. Die echte christliche Ehe, die zieht an, die fällt auf. Ja? Das ist etwas Großartiges. Also es ist ein Herausgerufensein. Berufene sind Herausgerufene. Es ist oft eine Art Isolierung. Nicht? Ein drittes, Berufene sind Hineingerufene in eine neue Beziehung. Wer sind meine Brüder, wer ist meine Schwester, wer ist meine Mutter, sagt Jesus, als die Verwandten da vor der Tür stehen. Die, die den Willen meines Vaters erfüllen. Und Sie werden merken, das ist etwas wunderbar Erfahrbares. Nicht? Hineingerufen in eine neue Beziehung, in unseren Berufungen, das kann also innerhalb der Familie sein, Ordensgemeinschaft oder sonst wie, aber überhaupt auch das Berufensein zum Christsein. Sie kommen meinetwegen vielleicht noch Afrika oder weiß ich, also ein fremdes Land, wo Sie vielleicht die waren, kommen in eine christliche Gemeinschaft oder Menschen, die einfach von Christus angesprochen sind und Sie erleben das und sind fast innerhalb von ein paar Minuten verwandt. Fühlen sich wohl, das ist es. Das heißt, sie sind herausgerufen aus einer bestimmten Umgebung, aber hineingerufen in eine neue Beziehung. Und in eine viel engere Beziehung dann zu Christus selber und über Christus zum Vater. Dann weiter. Berufene sind Zusammengerufene. Also man kann sagen, Versammelte aus der Verlorenheit der Welt. Nicht? Bei uns hat man manchmal gesagt, am 10 ist Kirch, am 10 Uhr ist Kirch. Ja? Und Kirch ist Ecclesia, ist Versammlung. Also am 10 Uhr ist Versammlung. Ja? Also ist der Leib Christi zusammen, also Zusammengerufene. Ganz gleich, in welcher Form der Berufung wir stehen, wir sind immer auch Zusammengerufene. Wir sind nie in die Isolation Gerufene. Also auch wenn ich vorher von Isolation gesprochen habe, wir sind immer auch Hineingerufene in eine neue Beziehung, nicht? Aber wir sind aber auch in dieser Beziehung Zusammengerufene. Man kann Kirche nicht allein leben, nicht? Sondern man lebt sie immer in Gemeinschaft. Wir leben von den anderen. Ich lebe von den anderen. Die anderen leben von mir. Das heißt, Christus das Haupt schenkt sein Heil durch die einzelnen Glieder. Und der Leib ist das Bild dafür, nach Paulus. Die Niere kann nicht sagen, das Herz interessiert mich nicht, das können Sie ruhig rausschneiden. Dann wird die Niere dumm gucken. Ja, das geht nicht. Das Herz dient der Niere und die Niere dient dem Herzen. Sie dienen nicht sich selber in dem Sinn. Verstehen Sie, das ist ein wunderbares Bild von Paulus. Und so jeder hat von Gott bestimmte Charismen und Gaben, mit denen er im anderen die Heiligkeit, das Leben, göttliche Leben aufbauen soll. Ja? Und der andere hat Gaben, mit denen er in mir das aufbaut. Wenn Sie drum ist, diese blöde Eifersucht oder Neid auf Charismen oder Gaben oder menschliche Fähigkeiten ein Unding in sich. Denn der andere hat das, wie Petrus sagt, in Petrus 1,10, glaube ich, oder sowas ähnliches, sagt er ganz klar, ihr seid gute Verwalter der mannigfaltigen Gnadengaben Gottes. Verwalter, nicht Eigentümer. Nicht Eigentümer, Verwalter. Nicht? Also kann ich mich bloß freuen, wenn ein anderer Mordsgaben hat, die hat er für mich. Die gehören mir. Die gehören nicht ihm, er hat sie nur gut zu verwalten. Ich finde sie doch toll, da brauchen wir doch nicht neidisch werden. Im Gegenteil. Wenn ich dann weniger habe, dann wird da weniger gefordert. Das ist doch toll. Und der andere hat alles, dann kriege ich alles. Das ist die Realität. Also Zusammengerufene. Wir sind aus der Verlorenheit der Welt Zusammengerufene und leben auch voneinander. Dann fünftens, Berufene sind gemeinsam Berufene. Gemeinsam, das heißt, wir nehmen in unserer Berufung teil auch an, wie soll ich sagen, an der Berufung, an der Gleichberufung anderer. Also Menschsein sowieso, Christsein vom Aussagen. Nicht? Ich bin nicht Christ für mich, sondern ich bin einer von euch. Ja, so, wir gehören zusammen. Oder wenn ich eine Berufung habe zur christlichen Ehe, werden Sie spüren, mit christlichen Eheleuten, die dasselbe Ideal anstreben und versuchen zu leben, spüren Sie, wir sind gemeinsam Berufene. Ja? Das stärkt einem gegenseitig. Oder wenn Ehelose leben miteinander, sie spüren, sie haben zwar individuell ganz persönliche Berufungen und trotzdem, wir haben etwas Gemeinsames in der Berufung. Das stärkt und bindet auch wieder zusammen. Ja? Also, Berufene sind auch gemeinsam Berufene. Und dann ganz wichtig ist, Berufung ist immer pro. Alle Berufung ist immer pro. Pro heißt für. Es gibt keine Berufung im egoistischen Sinn, ich bin berufen für mich selber. Die gibt es nicht. Berufung ist immer eine Berufung für andere. Und das muss uns auch mal bewusst werden. Wie gehe ich mit meiner Berufung um? Sie ist mir gegeben zum Dienst an den anderen. Nicht? Wie gehe ich damit um? Wenn Sie, ich kann meine Ehelosigkeit oder mein Priester sein, als Berufung kann ich nicht einfach den Nagel hängen und sagen, das ist meine Privatsache. Das ist meine Auffassung. Ich meine, dass man überall schwach wird und versagt, in allen, das gibt es einfach, ja. Aber wenn ich so lässig mache, wie ich das manchmal erlebe, das verstehe ich nicht mehr. Dass jemand einfach fällt und das kann ich alles verstehen. Aber wenn das nicht ernst genommen wird, und ich habe den Eindruck, das wird oft nicht ernst genommen, sondern man tut so, als ob es mehrere Möglichkeiten gibt. Ja. Wenn ich die Ehelosigkeit verspreche, dann sage ich, Gott allein genügt. Ich beweise der Welt heute, dass man seine Ewigkeit bei Gott aushalten kann. Dass man nichts anderes braucht als Gott. Das ist unsere Botschaft von Ehelosigkeit. Wir leben das, was einmal alle leben. Wenn ich aber dann sage, jetzt kann ich nicht mehr ehelos leben, ich brauche jetzt jemanden, also Gott allein genügt nicht. Das ist ein Widerspruch. Ich beweise der Welt das Gegenteil. Also Leute, guckt, dass ihr noch einiges Gepäck mit in den Himmel nehmt, also von Gott allein könnt ihr nicht leben. Das seht ihr an mir. Jetzt habe ich Schwäbisch erklärt, ja. Und genauso in der christlichen Ehe. Genauso. Sie zeigen die Treue Jesu zu seiner Kirche und der Kirche zu Christus. Das muss man sich auch mal klar sein. Das ist meine Auffassung. Denken Sie, wie Sie denken. Aber überlegen Sie sich, warum Sie so denken. Wir müssen mal bewusst werden. Unsere Berufung ist Evangelisation. Ist ein Dienst für die anderen, ist eine Berufung für andere. Ich kann mit meiner Berufung nicht umgehen, wie ich will. Und gerade, denke ich, in der Ehe wird das oft sogar sehr, sehr konkret an den Kindern. Ja? Was spielen die Kinder für eine Rolle, wenn ich mit meiner Ehe umgehe, wie ich will? Katastrophe. Das wissen wir ja. Also Sie können das bei allen Berufungsformen können Sie das feststellen. Berufung ist für. Bin ich mir meiner Berufung bewusst? Darum ist es so wichtig, heute einmal über die eigene Berufung zu sprechen. Es ist nicht einfach nur eine Privatsache, sondern wir sind gemeinsam berufen, wir sind füreinander berufen. Das gibt auch Motivation. Ja? Das gibt auch Freude. Wenn ich für mich berufen bin, für mich, was? Das ist ein Egoismus, so kannst du nicht leben. Dann siebtens, Berufene sind wieder selber Rufende. Also berufen, auch die Berufung der anderen zu stärken, wie es ja, Jesus dem Petrus sagt. Wenn du dich wieder erholt haben wirst, dann stärke deine Brüder. Ja? Dazu hast du deine Berufung als Petrus. Also der Petrus, der ja elend gefallen ist. Also total. Also schlimmer wie Petrus kann man ja nicht mehr versagen. Wenn Sie am Tag seiner Priesterweihe, am Tag seiner Erstkommunion, sagt er am Abend, ich habe diesen Jesus nie gesehen und hat sich selber verflucht, das stimmt alles nicht. Legen Sie mal, ein schlimmer kann man es nicht mehr treiben. Nicht? Und Jesus sagt, wenn du dich wieder erholt haben wirst, bekehrt haben wirst, dann nimm deine Berufung ernst und stärke deine Brüder. Das gilt für uns alle. Verstehen Sie? Berufene sind auch Rufende. Das war also der Gedanke, sieben Begriffe, was sind Berufene? Und jetzt einmal, was ist denn das Wesen unserer Berufung? Was ist Berufung im Wesen, also im Sein? Erstens einmal, Berufung ist gottmenschliches Geschehen. Gottmenschliches Geschehen. Also es gibt dafür außerhalb Gottes keinen Grund. Berufung gibt's nur von Gott her zum Menschen hin, sonst nicht. Das, was man mit Berufung versteht, ist ein gottmenschliches Geschehen, von Gott her zum Menschen hin. Also es gibt, wie gesagt, außerhalb des Menschen keinen Grund. Also Gott hat keinen Grund, den Menschen zu rufen. Also zum Beispiel für seinen Garten Eden, Adam und Eva. Da sagt die Brauchbar, die mit der Gießkanne rumlaufen, nicht, und ein bisschen die Blumen pflegen, also machen wir ein bisschen was. Nein, verstehen Sie, es gibt keinen Grund außerhalb der Berufung für eine Berufung, sondern es ist ein ganz persönliches Rufen Gottes mir gegenüber, und zwar dem Einzelnen gegenüber. Das ist Wesen der Berufung. Berufung ist ein souveräner Akt Gottes. Wissen Sie, darum muss ich auch meine Berufung prüfen am Anfang. Und dann, dass ich sage, was ist jetzt meine Berufung? Mensch, und nicht in jeder Berufung geht's Gloria und Halleluja mäßig zu. Manchmal ruft Gott uns in eine Berufung, wo wir vielleicht mit ihm massiv nach Kalvaria gehen, aber unheimlich fruchtbar sind und zutiefst im Herzen trotzdem glücklich. Mei, was habe ich da schon erlebt? Ich habe schon einmal mit Leuten geredet, während dem Reden, wo es um Ehe geht zum Beispiel, während dem Reden habe ich gedacht, also dem muss ich sagen, du musst die Ehe verlassen, also du musst dich trennen in dem Sinn, das hältst du nicht mehr aus. Und dann sagt mir, und das ist nicht bloß einmal, aber wissen Sie, ich habe immer noch die Kraft, für diesen Ehepartner da zu sein, ich will ihn retten. Ich habe immer noch die Kraft. Und es war eine tiefe innere Ruhe und Freude dabei. Und da kommen Sie so gleich vor. Da merken Sie die Kraft zum Beispiel des Ehesakramentes. Das kann man als Mensch nicht mehr. Wissen Sie, das kann also jeder Beruf, oder was habe ich schon auch Ordensleute erlebt, die also wirklich ein, ja, jetzt haben wir es mal, nicht leichtes Leben hatten. Einfach nicht verstanden worden, unterdrückt worden, in letzten Platz immer verleumdet worden. Aber das sind oft eigene Berufungen in der Berufung. Und das kann wirklich Gott geführt sein. Aber das merkt man daran, wenn der Mensch Ja sagt und eine ganz tiefe Gnade bekommt und dass er sagt, ich will es gar nicht anders. Das ist mein Weg mit Christus dem Leidenden für die Rettung der Welt. Da sehen, da erleben Sie manchmal Extreme, wo sie Menschen sagen, unmöglich. Ja? Und wo sie aber sagen, da gehen sie unter die Knie und staunen, was da geschieht. Was Gott in einem solchen Mensch tut. Berufung ist mehr Kraft als Ruf. Ist mehr Kraft als Ruf. Also auch hier muss man sehr unterscheiden. Ja? Also nicht in jeder Berufung geht es immer nur glücklich. Gut, in jeder gibt es Tauwetter und mal Wirbelsturm. Das schadet ja gar nichts, weil dadurch auch die Liebe wieder gestärkt wird. Da wird sie nämlich selbstlos. Da merke ich nämlich, ob ich wirklich liebe oder ob ich nur haben will. Also, Berufung ist ein souveräner Akt Gottes. Und zugleich ist Berufung die höchste Form menschlicher Freiheit, diesen Ruf zu ergreifen, also auch von mir her. Höchste Form menschlicher Freiheit. Ich sage freiwillig ja. Das ist eine. Berufung ist ein gottmenschliches Geschehen, von Gott her zum Menschen hin. Zweitens, Berufung ist ein personales Geschehen, etwas ganz Persönliches. Also Berufung ist, man könnte sagen, ein origineller Dialog zwischen Gott und diesem einmaligen Menschen. Es kann nur freie Berufungen geben. Also wenn eine Berufung erzwungen ist, ist es keine Berufung. Und ist auch nicht gültig, weder vor der Kirche noch vor Gott. Also manchmal werden Menschen gezwungen, ins Kloster zu gehen. Manchmal werden Menschen gezwungen, das hat es alles schon gegeben, mit der oder dem eine Ehe zu schließen, obwohl sie alle nicht wollten. Nicht freiwillig. Das sind alles, diese Ehen sind ungültig, diese Professen sind ungültig, vor Gott gelten die nicht. Sie sind nicht in voller Freiheit angenommen. Das gehört zur Berufung. Geht halt überall auch menschlich zu, das wissen wir auch. Gell? Da gibt es halt auch manchmal solche Dinge. Aber wir müssen klar sein, es kann nur freie Berufungen geben, sonst hat es mit Berufung nichts zu tun, sondern ist irgendwo Zwang. Und keiner weiß, was die Berufung des anderen ist. Also es wird zum Beispiel sehr schwer sein, wenn ich als eheloser Christ einem, der zum Beispiel mit christlicher Ehe berufen ist, erklären möchte, wie ich diese Berufung erfahre. Das kann ich gar nicht erklären. Ich weiß nicht, was ich da erklären soll. Ich kann bloß sagen, das ist mein Leben. Ich will nichts anderes. Ja? Wie wollen Sie das erklären? Das ist etwas so Individuelles. Überprüfen Sie mal selber in Ihrer Tiefen. Wie wollen Sie Ihre Berufung erklären? Wenn ich denke, mit 14 Jahren, wie mich das getrieben hat, obwohl keine Aussicht war, Priester zu werden, es war absolut keine Aussicht nach dem Krieg. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, wie. Keine Ahnung. Und trotzdem war so ein Drang in mir, ich konnte mich dagegen nicht wehren, ich konnte mich für keinen Beruf entscheiden. Ich kann das niemandem erklären. Und wenn Sie eine Ehe eingehen und sagen, wo ich den Mann gesehen habe oder die Frau, habe gesagt, das ist es. Und Sie haben gespürt in der Vorbereitungszeit, das hat sich immer mehr vertieft, jawohl, das ist der einzige Mensch, genau, ich will keinen anderen. Stellen Sie, wo Sie spüren, Berufung, wie wollen Sie das jemandem erklären? Ein anderer sagt, Mensch, hat der einen komischen Geschmack? Hat die einen komischen Geschmack? Guck mal das Gestell an. Verstehen Sie? Aber für den aber, sagt er, das ist der einzige Mensch. Das ist das, was mein Leben erfüllt. Verstehen Sie? Das ist Berufung. Das können Sie aber niemand erklären, oder? Sie werden nicht sagen, wenn der so schöne Hockenas hat, was neu regnet, das macht aber so Spaß. Verstehen Sie? Deshalb heirate ich. Das ist ein Blödsinn. Das wird Sie nie ein Grund sein. Ja? Wissen Sie, wir können zu Berufungen einladen, aber berufen kann nur Gott. Wir können zu Berufen anregen. Du, wie wär's? Hast noch nie in dich hineingehört. Könnte das eine Berufung für dich sein? Wir können einladen, aber wir können nicht Berufung machen. Wir können nur einladen. Berufen kann nur Gott. Also Berufung ist ein personales Geschehen. Und zwar zwischen Gott und diesem einmaligen Menschen. Es gibt nur freie Berufung. Dann drittens, Berufung ist ein göttliches Geheimnis. Wir haben zuerst gesagt, Berufung ist ein gottmenschliches Geschehen, von Gott her. Zweitens, Berufung ist ein personales Geschehen. Und jetzt, Berufung ist ein göttliches Geheimnis. Niemand von uns kann erklären, warum Gott ihn dazu berufen hat. Es ist ein göttliches Geheimnis. Rainer sagte mal, Ruf Gottes ist in mir. Es ist einfach etwas in mir. Ich kann es niemandem erklären. Oder der Theologe Hans Urs von Balthasar, der ist sogar noch Kardinal geworden, habe ich noch vorher gestorben. Er sagt, Gott greift ein, das ist Berufung. Gott greift ein und bringt das Beispiel von Paulus, den er vom Pferd geschmissen hat. Und man kann sagen, der Plan Gottes verwirklicht sich dadurch, dass ich bin. Also, so wie ich bin, das zeigt, was der Plan Gottes mit mir ist. Meine Gaben, Fähigkeiten, alles, was zu mir gehört, das zeigt, was der Plan Gottes mit mir ist. Manche suchen den Plan Gottes außerhalb von sich. Zuerst mal als Mensch, dann als Christ. Was hat Gott mir für Fähigkeiten gegeben? Geistige Gaben, Charismen und so weiter. Daran erkenne ich den Plan Gottes. Sehen Sie, und das muss man auch achten. Ich kenne eine Gemeinschaft, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber ich kenne bloß eine. Schon seit Jahren. Und die haben immer Nachwuchs. Die hören immer, was Gott ihnen sagen will, aufgrund des Wortes Gottes während des Tages, also von der Liturgie her, aber vor allem durch die Berufenen. Die haben in ihrem Nachwuchs lange Jahre plötzlich laufend die gleichen Berufungen gehabt, also die mehr ausgebildet waren, also die eingetreten sind, ausgebildet waren für Seelsorge, also Gemeindereferentinnen und so weiter. Dann haben die den Mut gehabt, ihre Werke, die eigentlich von der Gründung herstammen, also Gründerwerke sind, abzuschaffen und eine vollkommen neue Richtung zu geben, weil sie gespürt haben, der Plan Gottes mit uns ist aufgrund dieser Begabungen und Gaben der jetzt Eintretenden ein anderer. Das ist wichtig. Wir tun ja immer bloß Lücken büßen, Lücken füllen und achten nicht auf die Gabe des Einzelnen. Ich muss auf das Charisma, auf die Gabe des Einzelnen schauen. Da offenbart Gott seinen Plan mit ihnen. Ich kann nicht nur sagen, du, ich brauche jemanden für das, komm, mach du das. Ich muss, also jetzt mal allgemeine Sache, schon, das kann man mal miteinander machen müssen. Aber wenn es um Berufung geht, um große Aufgaben, also jetzt langjährige, würde man sagen, nicht? Der Plan Gottes verwirklicht sich dadurch, dass ich bin. Und dann höre ich, wie ich bin. Ja? Ich bin überzeugt, auch unsere geistigen Gemeinschaften, da könnte Gott berufen, aber wenn wir das, was sein Plan ist, nicht beachten und mit Sturheit einfach alles weitermachen, was wir bis jetzt gemacht haben, nicht, egal was Gott will, dann kann er niemand berufen. Wir müssen hören, was will er? Und dazu gehört Beweglichkeit, dazu gehört Glaube, dazu gehört Hingabe. Ja. Es wird in Ihrer Familie genauso sein, verstehen Sie? Was hat Gott mit uns vor? Sie sind in einer Pfarrei. Nicht? Was sucht man Leute für das oder jenes? Mensch, sagt die Frau, du hast eine tolle Fähigkeit, du könntest dich im Pfarrgemeinderat wählen lassen. Und er sagt, du Frau, also du kannst so schön vorlesen, weißt du, das versteht man so gut. Guck mal, vielleicht brauchen Sie einen Lektor. Verstehen Sie, wo man einander fördert in den Gaben, die man beim anderen erkennt. Und nicht zudeckt, wo der Mann sagt, was du, vorlesen, System auch noch fallen. Und ich hocke hinter drin und blamier mich, wenn du Stecker bleibst, komm nicht in Frage. Verstehen Sie? Das ist genau das Gegenteil. Aber das gibt es auch. Der Plan Gottes verwirklicht sich dadurch, dass ich bin, so wie ich bin. Da zeigt er, was sein Plan mit mir ist. Überlegen Sie mal, was Sie sind und was Sie können. Aber erzählen Sie nicht bloß Ihre negativen Sachen auf, gell? Das ist alles Minus, das brauchen Sie nicht, das können Sie dem lieben Gott geben, da freut er sich dran. Aber Sie tun Sie mal, was er Ihnen gegeben hat, pro, für die anderen. Wenn manche decken alle Fähigkeiten zu, weil sie dauernd sich sagen, ich kann nichts, ich taug nichts, ich bringe nichts zusammen, sie bringen sowieso oft nichts und so, probieren gar nichts. Oft natürlich von der Erziehung her. Irgendwie schief gelagert, schade. Kardinal Newman sagt einmal, irgendwie bin ich an meinem Platz unvermeidbar. Irgendwie bin ich an meinem Platz unvermeidbar. Krisen und Hindernisse gibt es überall. Aber merken Sie sich eines, Krise ist etwas, wo man durch muss. Ist das klar? Hat nichts mit Scheitern zu tun. Wo man durch muss und wächst. Hindernis ist etwas, was man beseitigen muss und nicht scheitern muss. Da habe ich zwei wichtige Worte. Krise ist etwas, wo man durch muss. Hindernis ist etwas, was man beseitigen muss. Dann versuche mal hier zu Ende zu kommen. Es gäbe noch einen Gedanke, wie man so seine Berufung vielleicht formulieren könnte. Man spricht vom persönlichen Ideal oder von einem Lebenspasswort. Es hat vielleicht schon Worte gegeben in Ihrem Leben, das hat Sie lange Zeit durchgezogen. Das wäre so ein Lebenspasswort, wo so das Ideal meines Lebens, was ich denke, was Gott von mir will, aufgrund, wie ich bin und wie ich geworden bin. Stellen Sie, dass ich das vielleicht in ein Wort bringe und vielleicht dieses Wort an die Wand schreibe oder sonst was, also oder halt vor mir habe. Das kann manchmal sehr starke Energie geben. Vielleicht haben Sie bei Exerzitien so ein Wort plötzlich bekommen, wo Sie spüren, das ist es. Das nehme ich mit. An dem orientiere ich mich. Das ist ein sogenanntes Lebenspasswort, wo so meine persönliche Berufung dann wachsen kann an so einem Lebenspasswort oder persönlichen Ideal, wie auch immer man es formuliert. Das kann das ein Symbol haben, es kann ein Wort sein, aber das vielleicht noch etwas, wie Sie so Ihre Berufung eventuell oder so ein tragendes Wort, das Ihre Berufung stärkt, einmal suchen, wenn Sie es noch nicht haben. Ich weiß mal, ich habe eine Zeit lang gehabt, in jungen Jahren, da waren immer wieder bestimmte Schwierigkeiten. Und auf einmal kam mir ein lateinisches Wort, ad majora natus sum. Ich weiß nicht mehr, von wem das stammt, ad majora natus sum. Also ich bin zu Größerem geboren. Also nicht da, um da unten rum zu nuschen, was ich und so, sondern Gott hat etwas Größeres mit mir vor. Das hat nichts mit größten Wahn zu tun, sondern was Gott mit mir vorhat. Das ist entscheidend, nicht was mir jetzt gerade nicht passt oder was mir in die Quere kommt. Nicht? Und das habe ich immer wieder gehabt, ad majora natus. Und da bin ich wieder, habe ich wieder Dampf gekriegt, da ging ich wieder durch. Und mit der Zeit ist das verschollen, weil es hat seinen Wert erfüllt. Und dann kommen vielleicht andere Worte, die mich wieder eine Zeit durchs Leben tragen. Ja? Das sind so Lebenspassworte. Vielleicht auch mal überlegen. Vielleicht haben Sie solche gehabt und haben es vergessen, die Ihnen aber in etwas schwierigen Situationen einfach Mut und Kraft geben. So ein Wort. Gut, aber versuchen Sie jetzt mal, Ihre persönliche Berufung, Mensch sein, Christ sein, Jünger und dann die ganz persönliche Berufung, christliche Ehe, christliche Ehelosigkeit, mal zu bedenken. Und zwar unter diesen Aspekten, das ganz, ganz Persönliches.